Okay. Wir starten jetzt mal mit den Nachrichten. Ich habe wie immer ein bisschen was zusammengestellt. Eine Information dazu wird ein absoluter Fiebertraum, aber es ist nun mal so, wir leben in Zeiten, in denen Fieberträume uns täglich verfolgen. Und da müssen wir dann mehr oder weniger mal durch. Gut, noch ein Schluck von meinem Tee. Vielleicht habt ihr auch Tee. Das ist die Nachrichtenübersicht, die wir im Rahmen unseres Meinungsmache-Segments machen. Wenn ihr den Meinungsmache-YouTube-Kanal noch nicht kennt, dann schaut da gerne vorbei. Wir arbeiten gerade an einer Nachrichtenplattform für Meinungsmache. Das heißt, so richtig zusammengetragene Nachrichten und eigene Nachrichten. Das wird gerade im Hintergrund alles gemacht. Das heißt, bald gibt es da sogar noch mehr, noch viel mehr. Und das ist sehr gut. Wir starten jetzt allerdings erstmal mit dem Datum. Wir haben heute den 8.10.2025 und es ist 17.17 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Gut, der erste Artikel, den ich habe, der kommt so ein bisschen mit dem Horoskop. Also ich dachte mir, warum nicht mal ein bisschen esoterisch werden? Und das esoterische Segment von Meinungsmache hat heute einen kleinen Horoskopteil mit. Der lautet aus dem Deutschlandfunk: Die Bundesregierung rechnet mit 1,3% Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Die Bundesregierung rechnet mit einem Wirtschaftsaufschwung im kommenden Jahr. Lobbyministerin Katharina Reiche teilt mit, man erwarte ein Wachstum von 1,3%. Das haben die erspürt, tatsächlich. In den vergangenen beiden Jahren war die Wirtschaft noch geschrumpft. Hauptgrund für den erwarteten Aufschwung soll demnach eine steigende Nachfrage im Inland sein. Ich spüre das, dass das so ist. Stabile Preise, Lohnsteigerungen und Entlastungen ließen die verfügbaren Einkommen der Privathaushalte in den kommenden Jahren wachsen, hieß es. Das hat Frau Reiche aus ihrer Kristallkugel rausgeholt. Warum sagen die nicht gleich 10%? Hat dieselbe Substanz tatsächlich. Zudem rechne man mit einer höheren Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt. Insgesamt würden die Menschen dann mehr Geld ausgeben, so die Annahme. Auch die milliardenschweren Staatsausgaben, etwa für Infrastruktur und Verteidigung, sollen der Wirtschaft Schwung geben. Reiche sagte allerdings, um langfristiges Wachstum zu sichern, müsse man den Reformstau lösen und etwaige Energiekosten senken und Bürokratien abbauen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hatte seine Konjunkturprognosen für das laufende Jahr zuletzt allerdings erstmal gesenkt und geht von einer Stagnation aus. Zur Begründung heißt es, hohe Energiekosten, Arbeitskosten, überbordende Regulierung sowie geopolitische Unsicherheiten setzen Deutschland weiterhin unter Druck. Für das nächste Jahr rechnet das IW mit einem Wachstum von rund 1%. Zuvor hatte das Statistische Bundesamt Zahlen vorgelegt, wonach die deutschen Unternehmen im August weniger produziert haben als zuletzt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 4,3% weniger her als im Juli, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies ist der größte Rückgang seit März 2022, also dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fiel der Rückgang mit minus 3,9% deutlich aus. Die negative Entwicklung der Produktion im August ist insbesondere auf den starken Rückgang in der Automobilindustrie zurückzuführen. In der größten Industriebranche Deutschlands brach die Produktion um 18,5% im Vergleich zum Vormonat ein. Der Rückgang dürfte unter anderem auf Werksferien in Kombination mit Produktionsumstellungen zurückzuführen sein. Fast 20% ist ganz schön viel. Nichtsdestotrotz möchte ich das ganz klar so einordnen, wie ich es eben gerade schon gemacht habe. Wenn Frau Katharina Reiche Informationen aus ihrem Energielobbyverband bekommt und irgendwas mit einer Glaskugel und Wirtschaftswachstum redet, dann redet die das genauso, wie das eine Wahrsagerin über eure Zukunft sagt. Es hat absolut kein Hand und kein Fuß. Das ist erfunden. Das ist einfach erfunden. Und warum ist das erfunden? Weil es in der Vergangenheit immer erfunden war. Solche Aussagen sind, ich weiß gar nicht, warum das gemacht wird. Solche Aussagen sind immer Hanebüchen. Das ist immer wilder Humbug. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob man das Wort gelogen sagen kann, aber ich kann nicht verstehen, warum das überhaupt gesagt wird. Mit welcher Intention, weil sich Leute darauf freuen, dass die Wirtschaft um 1% wächst? Who does this? So, wer macht das? Und vor allen Dingen, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, dass die Wirtschaft nicht wächst. Wenn wir nach Japan gucken, da wächst die Wirtschaft seit 30 Jahren nicht mehr. Gefühlt. Es ist einfach weird. Naja, who cares? We care, weil wir den Artikel haben. Aber ich mach das Horoskop mal zu und wir gucken mal in die richtigen Nachrichten. Aus der Zeit. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es einen Messerangriff gab auf eine Bürgermeisterin. Da sind ja unter Umständen schon sehr wilde Spekulationen durchs Internet gegeiert. Und natürlich extrem fremdenfeindliche. Wenn deutsche Bundesbürger hören, dass es irgendwo einen Messerangriff gab, sind in der Regel 10 Afghanen beteiligt. Nur wenn sie es hören. In diesem Fall gibt es jetzt einen Artikel aus der Zeit, damit ich das für euch mal einordnen kann und euch die Informationen gebe. Die künftige Bürgermeisterin der Stadt Herdecke, Iris Stalzner von der SPD, ist nach einem Messerangriff außer Lebensgefahr. Das teilte Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Stalzer habe bei einer Vernehmung ihre 17-jährige Tochter belastet. Die Tochter werde noch heute an das Jugendamt übergeben. Sie werde nicht in Untersuchungshaft kommen. Die dafür nötigen Haftgründe liegen nicht vor, sagte Oberstaatsanwaltschaft Bernd Haldron in Hagen. Nach derzeitiger rechtlicher Bewertung gehe er davon aus, dass die Tat als gefährliche Körperverletzung zu werten sei. Gegen ein Tötungsdelikt als Tatbestand spreche, dass die Tochter selbst den Notruf gewählt habe. Die weiteren Maßnahmen in dem Fall würden sich an ähnlichen Fällen orientieren. Im Fokus müsse auch die weitere Unterstützung der Familie durch die Behörden stehen. Bei der Durchsuchung von Stalzers Wohnhaus hatten Ermittler die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. In einem Zimmer seien zwei Messer entdeckt worden, sagte der Leiter der Mordkommission Jens Rautenberg. Außerdem hätten die Ermittler Bekleidung gefunden, die vermutlich eines der Kinder zur Tatzeit getragen habe. Die 57-jährige Stalzner sei durch diverse Messerstiche verletzt worden. Zum genauen Tathergang wollte er sich nicht äußern. Die Motivlage ist unklar. Es habe familiäre Streitigkeit gegeben. Was ist passiert? Die SPD-Politikerin war am Dienstag in ihrem Haus angegriffen worden. Nach Angaben der Ermittler befindet sich der Tatort im Keller des Hauses. Danach habe sich die Verletzte offenbar noch ins Erdgeschoss geschleppt, wo die Einsatzkräfte sie in einem Sessel sitzend vorgefunden hätten. Die Ermittler waren schnell von einem familiären Tatmotiv ausgegangen. Die beiden minderjährigen Adoptivkinder waren noch am Dienstagabend zur Klärung des Sachverhalts zu einer Polizeiwache gebracht worden. Der Sohn wird nun ebenfalls an das Jugendamt übergeben. Beide Adoptivkinder der Kommunalpolitikerin lebten mit in der Wohnhaus, im Wohnhaus in Herdecke, sagte Reutenberg auf weitere Nachfrage. Der 15 Jahre alte Junge und die Tochter seien bereits polizeibekannt gewesen. Die 57-jährige SPD-Politikerin Stalzner war am 28. September bei einer Stichwahl mit 52,2% der Stimmen zur Bürgermeisterin von Herdecke gewählt worden. Das Amt in der 22.500 Einwohnerstadt im Ruhrgebiet hat sie noch nicht übernommen. Die Amtszeit sollte am 1. November beginnen. Vollkommen unklar, vielleicht erfahren wir noch, wahrscheinlich erfahren wir noch das Tatmotiv in einer zukünftigen Nachricht. Der Grund, warum diese Nachricht trotzdem sehr, sehr wichtig ist, weil ich habe das eben gerade schon angesprochen, es ist nach solchen Erkenntnissen bricht Hysterie aus. Also die Leute sind in ihrer Menschenfeindlichkeit, in ihrem internalisierten Rassismus so schnell bei die Ausländerstuns, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Leute lesen Messerangriff und sofort wird gefordert, den Abschiebeflug zu betanken. Es ist wirklich eine Katastrophe. Darum ist es einfach wichtig, auf die Fakten und auf die Informationslage zu warten. Und ich möchte euch nochmal sensibilisieren, dass Social Media mit solchen Informationen wirklich mit extremer Vorsicht zu genießen ist. Weil regt sich bei sowas auch nur unnötig auf. Das kommt aus der Zeit. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Den Spruch kennt ihr sicherlich und er passt sehr genau auf das, was ich jetzt vorlesen werde. Die EU will stärker gegen Darstellung sexualisierter Gewalt an Kindern vorgehen und dazu eine Chatkontrolle erlauben. Bundesjustizministerin Hubig kritisiert dies scharf und auch aus der Union kommt Widerstand. Im Streit um die sogenannte Chatkontrolle, die gegen die Verbreitung von sexualisierter Gewalt an Kindern bekämpfen, die das bekämpfen soll, hat sich das Bundesjustizministerium gegen einen Vorschlag der EU ausgesprochen. Zitat: Anlasslose Chatkontrolle muss in einem Rechtsstaat tabu sein, sagte Ressortchefin Stefanie Hubig. Private Kommunikation dürfte nie unter Generalverdacht stehen. Der Staat dürfte Messenger-Dienste auch nicht dazu zwingen, Nachrichten vor Versenden massenhaft auf verdächtige Inhalte zu scannen. Zitat: Solche Vorschläge wird Deutschland auf EU-Ebene nicht zustimmen. Zitat: Wir müssen beim Kampf gegen Kinderpornografie auch auf EU-Ebene vorankommen. Aber auch die schlimmsten Verbrechen rechtfertigen keine Preisgabe elementarer Bürgerrechte. Das Gesetzesvorhaben sieht vor, dass Behörden Nachrichten und Fotos bei Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Signal nach bestimmten strafbaren Inhalten durchsuchen können sollen, bevor sie verschlüsselt werden. Die EU-Mitgliedstaaten beraten am Abend auf Botschafterebene über den Vorschlag. Zeichnet sich eine Einigung ab, könnten die zuständigen Minister der Länder darüber Anfang kommender Woche abstimmen. Das deutsche Votum gilt bei der Abstimmung als wegweisend. Neben Hubig lehnen auch die Unions- und die SPD-Bundestagsfraktion die Überlegung für anlasslose Kontrollen von Chatnachrichten ab. Sowohl Unionsfraktionschef Jens Spahn als auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Dirk Wiese betonen, dass das für sie nicht in Frage komme. Die Behörden brauchten entsprechende Ermittlungsbefugnisse, sagte Wiese. Er glaube auch nicht, dass eine generelle Kontrolle der Chats etwa bei Messenger-Diensten Bestand vor deutschen Gerichten hätten. Spahn hatte bereits am Dienstag betont, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion gegen eine Chatkontrolle sei. Zitat: Das wäre so, als würde man vorsorglich alle Briefe öffnen und schauen, ob da etwas Verbotenes drin ist. Das geht nicht. Das wird es mit uns nicht geben, betonte der CDU-Politiker. Am Ende müsse eine EU-Verordnung Kinder wirksam schützen, ohne aber dabei die Sicherheit und die Vertraulichkeit individueller Kommunikation zu gefährden. In der Regierung ringt die schwarz-rote Koalition aber noch um eine einheitliche Haltung bei diesem Thema. Es gibt noch keine verkündbare Einigung, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Regierungssprecher Stefan Cornelius teilte etwa die Einschätzung der Justizministerin, dass anlasslose Chatkontrolle ein Tabu sei. Gleichzeitig betonte er, Zitat, es geht uns um die Prävention und die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch von Kindern und nicht um Chatkontrolle. Scharfe Kritik am EU-Entwurf gibt es auch von netzpolitischen Organisationen wie dem Chaos Computer Club oder dem Deutschen Anwaltverein. Laut den Kritikern würde das Scannen bereits vor einer Verschlüsselung, wie sie beispielsweise bei WhatsApp üblich ist, ein faktisches Ende der privaten, sicheren Kommunikation bedeuten. Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden von Bund und Ländern fordert die Bundesregierung auf, den EU-Entwurf abzulehnen. Er überschreite rechtsstaatliche Grenzen, denn in ihm seien verpflichtende Möglichkeiten zur Massenüberwachung privater Chats sowie des flächendeckenden Scans von privaten Nachrichten vorgesehen. Die Europäische Union berät seit 3 Jahren über entsprechende Regeln. Mehrere Ratspräsidentschaften scheitern bereits beim Versuch, einen Kompromiss zu finden, dem genügend Mitgliedstaaten zustimmten. Findet sich noch eine Mehrheit für den Vorschlag, bräuchte es dann eine Einigung mit dem Europäischen Parlament. Das sieht eine mögliche Chatkontrolle aber quer durch alle politischen Lager äußerst kritisch und wollte den ursprünglichen Vorschlag damals entschärfen. Für den Fall, dass ihr denkt, holy shit, habe ich ein Déjà-vu? Warum reden wir denn von der Chatkontrolle? Haben wir nicht schon 4-mal irgendwie gegen die Chatkontrolle gestimmt? Und ist das jetzt nicht das 5. Mal oder so? Und die Antwort ist ja. Mit einer Vehemenz wird hier versucht, immer und immer und immer wieder den europäischen Überwachungsstaat zu installieren. Das ist crazy. Und wir werden auch nicht, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieses Vorhaben erneut scheitern wird. Und das ist auch richtig, dass das scheitert. Und wir werden dann erneut wieder darüber reden. Jedes Jahr, beziehungsweise alle 2 Jahre, werden wir solche Vorschläge bekommen mit dem Versuch, die totale Überwachung über Messenger-Dienste in Europa zu installieren. Und da muss man konsequent gegen sein. Das ist wirklich wichtig. Es ist wirklich wichtig. Denn das Argument, tu's mal für die Kinder, denk doch an die Kinder, ist kein valides Argument, wenn es um die totale, vollumfängliche Überwachung von jedem geht. Von jedem. Das ist kein valides Argument. Es wird wahrscheinlich also zukünftig erneut versucht werden. Es wird jetzt auch hier nochmal versucht werden. Ich vertraue jetzt einfach darauf, dass das nicht durchgeht, aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Nebenbei haben die Anbieter die Signal zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist eine Geschäftsführerin, die Signal da repräsentiert nach außen, haben schon angekündigt, sollte es für Europa eine Chatkontrolle geben, werden sie sich aus Europa zurückziehen. Das ist nachvollziehbar. Nachvollziehbar komplett. Ob das nun wirklich passiert, I don't know, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz muss man, also ist es schon sehr vernünftig, die Chatkontrolle grundsätzlich abzulehnen. Also wirklich, es wird immer wieder versucht werden, aber das ist abzulehnen, das ist schon klar. Das ist der Artikel, den habe ich dazu aus der Tagesschau entnommen. Dann gucken wir nochmal in die Zeit. Regierung beschließt neues Bundespolizeigesetz. Die Bundespolizei soll in zentralen Bereichen mehr Befugnisse und Kompetenzen bekommen. Das Kabinett brachte dazu bei seiner Sitzung in Berlin ein in vielen Punkten geändertes Bundespolizeigesetz auf den Weg. Eingebracht hatte es Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Das derzeit geltende Bundespolizeigesetz ist rund 30 Jahre alt. Laut dem Gesetzesentwurf soll es der Bundespolizei künftig unter anderem erlaubt sein, bei der Ortung von Handys mehr technische Mittel einzusetzen als bislang. Etwa sogenannte stille SMS, die dem Empfänger nicht angezeigt werden. Zudem sollen die Daten von Fluggästen, die von außerhalb des Schengen-Raums nach Deutschland fliegen, von Airlines automatisch erhoben und an die Polizei übermittelt werden. Diese und weitere Maßnahmen sollen der Gefahrenabwehr sowie dem Kampf gegen Extremismus und Schleuserkriminalität dienen. Ja, weil die Schleuser auch mit einem scheiß Flugzeug kommen, Digga. Zudem soll die Bundespolizei vollziehbar ausreisepflichtige Personen, die sie in ihrem Zuständigkeitsbereich aufgreift, festhalten dürfen, damit diese nicht untertauchen können. Auch, Zitat, stichprobenartige und anlasslose Kontrollen in Waffen- und Messerverbotszonen auf Bahnhöfen oder in Zügen sollen erlaubt werden. Zur Verhinderung von Straftaten soll die Bundespolizei sogenannte Aufenthaltsverbote aussprechen können. Oder halbe Ausländerbehörde. Diese neue Kategorie geht über die Regelungen mit sogenannten Platzverweisen hinaus, die nur zeitlich befristete Geltung haben. Viel diskutiert worden war in jüngster Zeit die Drohnenabwehr. Aufgrund mehrerer Zwischenfälle in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Im Entwurf für das neue Gesetz ist festgelegt, dass die Bundespolizei sich künftig an Flughäfen oder bei Bahninfrastrukturen um die Abwehr von Drohnen kümmern sollen. Dobrindt kündigte bereits den Aufbau einer entsprechenden Drohnenabwehreinheit an. Also macht sie jetzt doch die Polizei und nicht die Bundeswehr. Also die Bundespolizei macht das, okay? Zitat, das Abfangen der Drohnen und der Abschuss der Drohnen sind künftig durch die Bundespolizei geregelt und möglich, sagte Dobrindt über das Gesetz. Dabei dürfe die Polizei, Zitat, auch mit physischen Einwirkungen vorgehen. Dem Gesetzentwurf zufolge werden die Bundespolizei entsprechenden Geräte im Wert von jährlich 90 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Zudem sollen die Bedienung und Beschaffung der Geräte 341 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt werden. Das Bundesinnenministerium plant zudem mit einem weiteren Gesetz die Zuständigkeit für einen möglichen Abschuss von Drohnen der Bundeswehr zu übertragen. Okay, das ist das, was ich meinte. Dieses Gesetz war nicht auf der Tagesordnung des Kabinetts. Ich bin jetzt davon ausgegangen, darum irritiert mich das, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es grundsätzlich geplant sein sollte, die Drohnenabwehr in die Hände der Bundeswehr zu geben. Dafür dann auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Bundeswehr dafür im Inland operieren darf. Das ist übrigens die Debatte, die ursprünglich die Fehlinformation rund um den Spannungsfall ausgelöst hat. Ihr erinnert euch vielleicht, letzte Woche hat jeder und seine Mutter, oder Anfang der Woche sogar, Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche, jeder und seine Mutter über den sogenannten Spannungsfall gesprochen. Diese Angst, die da durch die Dings gegangen. Gab es jetzt keine sachdienlichen Informationen für, aber die Debatte, die dazu herrscht bezüglich der Abwehr von Drohnen, hat irgendwie die Spannungsfalldebatte ausgelöst, weil ein politischer Akteur gesagt hat, ich glaube, es war aus der SPD, ja, aber irgendwie könnte man das ja auch mit dem Spannungsfall klären. Da die Leute nur Überschriften lesen und sich nicht mit Inhalten im großen Teil auseinandersetzen, sind sie dann halt panisch zu ihren jeweiligen Suchmaschinen gelaufen und haben das entsprechend recherchiert. Wie wahrscheinlich ist, ich glaube, wenn ihr jetzt in Google oder in den Suchmaschinen eingibt und durchsucht, wie wahrscheinlich ist, werdet ihr der Krieg gegen Russland und der Spannungsfall als eine der Top-Antworten sehen in den Vorschlägen. Kennt ihr diese Vorschläge, die ihr dann immer bekommt, wenn ihr bei Suchmaschinen das eingibt, wie wahrscheinlich ist oder was, wenn ihr was sucht und dann vervollständigt sich das selbst? Ja, das werdet ihr wahrscheinlich zuhauf sehen, weil das halt auch entsprechende Sensibilisierung gab. Die Leute haben halt wieder Angst bekommen. Aber es ist halt irrational. Das kommt aus der Zeit. Dann nochmal zurück in den Deutschlandfunk. In der Europäischen Union werden ja viele wichtige Dinge beschlossen. Nicht nur die Chatkontrolle oder auch gemeinsame Maßnahmen zur Sanktionierung gegen Russland, sondern auch andere, viel wichtigere Dinge. Das Europäische Parlament hat ein Verbot von Bezeichnungen für Veggie-Burger oder Sojaschnitzel auf den Weg gebracht. I shit you not. 355 Abgeordnete stimmten in Straßburg für eine entsprechende Gesetzesänderung. Ja, Grüße gehen raus aus der Fleischlobby. Das ist crazy, ist wirklich passiert. Veggie-Schnitzel und Soja-Burger oder so ist vom Tisch, darfst du nicht mehr so nennen. Kulturkampf seine Mutter. Das Verbot kann nur in Kraft treten, wenn auch eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten zustimmt. In dem Antrag der konservativen EVP-Fraktion heißt es, die Namen von vegetarischen und veganen Ersatzprodukten seien oft irreführend. Burger, Steak, Schnitzel und Würste dürften nur so heißen, wenn sie auch Fleisch enthielten. Die für das Vorhaben im Europaparlament zuständige französische Abgeordnete Imar sagte, es gehe um Transparenz sowie um Anerkennung für die Arbeit der Landwirte. Lobbyarbeit. Korruption. Tiefe, tiefe Korruption. Diese Entscheidung ist nicht auf Basis von rationalem Denken passiert, sondern offensichtlich auf Basis von Einflussnahme durch Lobbyverbände. Kein normal denkender Mensch würde sich mit diesen Inhalten befassen. Und vor allen Dingen ist das Maß, und ich habe mir das extra nochmal vorher angeguckt, da gibt es, ironischerweise gibt es da Studien zu, das Maß an Irreführung für solche Produkte verschwindend gering. Verschwindend gering. Es macht auch gar keinen Sinn. Das würde ja unter Umständen bedeuten, dass Hersteller ihre Produkte den Leuten unter die Nase irgendwie stehlen wollen. Dass sie sagen, ja, wir tricksen den Nutzer aus. Und ich meine, bei unklaren Inhaltsstoffen, aber die Dinger sind so klar deklariert und vor allen Dingen auch immer in eigens dafür vorgesehenen Bereichen im entsprechenden Supermarkt hinterlegt. What? Welcher Hersteller sagt denn, wir haben ein Veggie-Produkt gekauft, damit wir unseren Kunden, die Fleischprodukte kaufen wollen, austricksen können? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Ich meine, die großen Hersteller, das ist ja auch wahr, die großen Hersteller von Fleischalternativprodukten sind Hersteller, die auch Fleischprodukte herstellen. Die Rügenwalder Mühle hat ein gigantisches Produkt, eine gigantische Produktpalette von über, ich glaube mittlerweile über 65 Produkten, die halt Alternative sind. Aber die machen eben auch Fleischprodukte. Also warum zur Hölle sollten die jetzt, die sind jetzt halt gefickt. Weil für den Fall, dass das tatsächlich durchgeht, durch diese Mehrheitsbekundung, müssen die gesamten Namensprozess neu regeln. Bei allen Produkten. Alles abändern. Alter, die haben sie nicht alle, die fucking Lobbyvertreter von der Scheiß, von den Landwirten im Europaparlament. Bundeskanzler Merz und Landwirtschaftsminister, Landwirtschaftsfleischermeister Rainer Alois sowie die Fleischindustrie hatten das Vorhaben begrüßt. Verbraucherschützer sowie mehrere Lebensmittelkonzerne kritisieren den Vorstoß dagegen. Der Geschäftsführer der Organisation Foodwatch, Methmann, sieht in den Verbotsvorschlag dagegen Lobbyismus im Dienste der Fleischindustrie. Niemand kaufe versehentlich Tofu-Würstchen, weil er glaube, es seien Rinderwürstchen, betont Methmann. Hersteller kennzeichnen ihre Produkte in der Regel deutlich sichtbar als vegan oder vegetarisch. Auch die Projektkoordinatorin Lebensmittelklarheit vom Verbraucherzentrale Bundesverband Wetzel sieht ein solches Verbot kritisch. Sie sagte der deutschen Presseagentur, es sei wenig hilfreich, wenn Ersatzprodukte keinen Namen von Produkten tragen dürften, die typischerweise mit Fleisch assoziiert werden. Bei einem Begriff wie veganes Seitanschnitzel wüssten Verbraucherinnen und Verbraucher, was sie geschmacklich erwartet und welche Ersatzzutat das Produkt enthalte. Ähnlich äußerten sich der Europäische Verbraucherverband BEUC sowie mehrere Lebensmittelkonzerne. Fick die Fleischlobby, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist der offen... Also es gibt einige Dinge, wie beispielsweise die Übernahme von Katharina Reiches 1:1 Dokumenten aus ihrem ehemaligen Arbeitgeber-Ordner heraus. Also die einfach die hat ja bei der Tochterunternehmen von E.ON gearbeitet, die hat auch mal so ein Dokument übernommen, waren einfach 1:1 Punkte von ihrem ehemaligen Arbeitgeber drin. Offensichtliche Korruption. An dieser Stelle kann man sagen, es gibt wenige Dinge, die so offensichtlich sind, wie das eben genannte. Aber dass hier jetzt die Abschaffung wie Veggie-Burger und Sojaschnitzel geplant ist, weil das zu Irreführung ist, weil die Leute denken, sie haben ein Steak, aber es ist ja gar kein richtiges Steak, das ist offensichtlich Korruption. Da wird ein Politiker durch einen Lobbyvertreter entsprechend nicht direkt, vielleicht direkt, aber indirekt bestochen durch Versprechungen eines Vorstandsvorsitz, durch eine Anstellung nach der politischen Karriere. 100%ig. 100%ig. Ist insane. Das ist wirklich insane. Mein Gott, diese beschissene, wirklich, ne? Das ist, also, Politiker, Alter, wirklich. Die kannst du alle in die Tonne kloppen. Ehrenlos sowas. Es ist einfach ehrenlos sowas. Sowas offensichtlich. Die geben sich nicht mal mehr Mühe. So, weißt du noch, so die Geldkoffer, die irgendwo rumstanden, ne? Wolfgang Schäuble, der irgendwie gesagt hat, ja, also dieser Geld, ich weiß nicht. Das war noch Kontroversen. Heutzutage wird das vor laufenden Kameras, gibt man sich die Hand gefühlt. Digga, ey, wir dürfen nicht mehr einen Veggie-Burger haben oder einen Sojaschnitzel, aber bei fucking Lidl sind die Labubu-fucking Chicken Nuggets unterwegs oder was? Tote Tiere in geformten Sternen. Igitt. Ihr habt es sicherlich auch schon, ich komme jetzt zum letzten Artikel, ihr habt es sicherlich auch schon entnommen, es gibt gewisse Dinge, die im Internet passieren, die auch nur im Internet passieren, weil sie eine offensichtliche Aufmerksamkeitsstörung enthalten. Und es gibt Trends im Livestream, Leute machen Minecraft-Server auf, Leute machen Sabatons, Leute machen Subgoals, all das kennen wir. Aber dass Leute live im Stream Kinder bekommen, das ist neu. Von Watson gibt's dazu einen kleinen Artikel, der das Ganze mal kurz erklärt. Twitch-Star zeigt erste Live-Geburt im Stream. In einem geschichtsträchtigen Moment gebärt ein US-amerikanischer Twitch-Star das erste Kind live vor der Kamera, vor einem weltweiten Publikum im Stream. Social Media quillt über vor fragwürdigen Clips. Nach ekelhaften Ess-Challenges, waghalsigen Mutproben und immer bizarren Trends fragt man sich unweigerlich, habe ich jetzt wirklich schon alles gesehen? Dass dem nicht so ist, beweist ein amerikanischer Twitch-Star in ihrem neuesten Stream. Denn darin nimmt sie ihre Community mit hinter die Kulissen der Geburt ihres Scheißkindes. Zwischen dem Platzen ihrer Wasserblase, den Wehen und der tatsächlichen Wassergeburt wird dabei wenig ausgelassen. Fendi ist ein langjähriger Twitch-Star, vor allem bekannt durch das Streamen von Gaming- und Lifestyle-Content. Gestartet hat sie damit im Januar 2015 als damals 22-Jährige. Mittlerweile folgen der Texanerin auf Twitch etwa 370.000 Menschen. Hinzu kommen hunderttausende Fans auf Instagram, X, TikTok und OnlyFans. Die OnlyFans-Leute haben eine andere Kameraperspektive bekommen, aber da will ich gerade nicht drüber reden. Am 6. April verkündete sie ihre Schwangerschaft auf Social Media. Der errechnete Termin für die Geburt des Kindes war der 18. Oktober. Doch bereits am 8. Oktober um 0:01:57 deutscher Zeit war es dann soweit. Zusätzlich zu den digitalen Zuschauerinnen war auch der Entbindungsraum, ein Wohnzimmer inklusive der Live-Kommentare aus dem Stream auf einem Fernseher, gut gefüllt. Neben ihren Mann und zwei Hebammen hatten sich auch Freundinnen eingefunden, um den historischen Moment mit Fendi und der Welt zu teilen. Im Laufe des Streams wird ein Pool aufgeblasen, natürlich wird ein Pool aufgeblasen, und befüllt und Fendi in diesem verfrachtet. Schließlich ist es soweit. Ein kleines Baby taucht im Pool auf. Wenig später gibt es eine Nahaufnahme des Säuglings namens Luna auf ihrer Mutter liegend. Zehntausende Menschen haben das live beobachtet. Doch damit nicht genug. Nach der erfolgreichen Geburt wurde der Clip in voller Länge hochgeladen für alle, die sich das Spektakel noch einmal anschauen wollen oder eben nachts lieber geschlafen haben. Sogar der Twitch-CEO Dan Clancy stattete dem Stream einen Besuch ab und er hat geschrieben: Viel Glück, herzliche Glückwünsche, wünsche dir alles Gute für die Reise.
For this journey.
In den Kommentaren fiebern die Zuschauerinnen mit. So schrieb eine Userin, inspiriert, Zitat: Ich bin gerade dabei zu gebären, werde versuchen, meine Geburt mit deiner zu synchronisieren. Andere fanden die Geburt an sich zwar sehr interessant, aber seien etwas schockiert, dass der Twitch-Stream nicht verboten wurde. Auch weitere Kommentare sehen die Aktion kritisch. Wie sehr muss man nach Aufmerksamkeit hungern? Fragte eine Userin ungläubig. Eine weitere Nutzerin erklärte: Keine Ahnung, Mann. Vielleicht bin ich zu woke oder was auch immer. Aber einen besonderen Moment wie diesen mit der ganzen Welt zu teilen, nur weil man ein bisschen Geld verdienen will, finde ich ehrlich gesagt echt beschissen. Ja. Also das, was ich eben im Titel hinterlegt habe, ist die Andeutung dazu, ist wirklich passiert. Es gab es jetzt wirklich. Eine Influencerin hat dem Druck nachgegeben, nach Selbstdarstellung und ihre fucking Geburt live übertragen, Bro. Und ich meine nicht das, was wir vorher schon von Geburten kennen. Man kennt das von irgendwelchen Trash- und C-Promis, die das in YouTube-Videos verarbeiten. Aber das im Livestream ist schon ein neues Level. Also, ja, interessant. Ne? Also, ich weiß nicht. Naja, vielleicht gab es ja einen Donation-Goal oder einen Sub-Goal oder irgendwas, das irgendwie hoch genug war, um das Kind zu benennen. Ich weiß es nicht. Hat man darüber mal nachgedacht? Ich hoffe, das hat man mit einbezogen. Für 500 Subs dürft ihr darüber nachdenken, wie das Kind heißen soll. Naja, die Zukunft. 2025. Stay, das ist nicht korrekt. Es gab Kanalwetten. Gut. Naja, das waren die Nachrichten. Chat, ich habe alles, was ich hier auf meinem herausgesuchten Bereich durcharbeiten wollte, vorgelesen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die ihr hier aufgebracht habt für das Spektakel. Dankeschön.